Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.
Inhaltswarnung. In diesem Podcast geht es um Drogensucht und Drogenkonsum und in diesem Zusammenhang auch teilweise um psychische Erkrankungen und Suizid. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, hört den Podcast lieber nicht oder zumindest nicht alleine. Hilfe findet ihr unter anderem bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter 01801 31 30 31 und beim bundesweiten Sorgentelefon des DRK unter 060 62 607 67. Vielen Dank.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Interview-Podcast. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mir dieser Podcast am Herzen liegt und was für ein Anliegen das ist. Ich habe nämlich zwei ganz, ganz tolle Gäste bei mir. Einmal Dan und Alina. Und bevor wir richtig ins Thema reinsliden und ihr überhaupt wisst, worum es heute geht, bitte ich euch einmal, euch vorzustellen. Ich weiß nicht, wer mag, Ladies First vielleicht. I don't know, Alina, fang gerne an.
Hallo, mein Name ist Alina. Ich komme aus Frankfurt, habe eine Suchterkrankung. Schwerwiegend mit Heroin und später dann mit Crack. Also das begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe im Jugendalter angefangen, bis ins Erwachsenenalter. Also es begleitet mich schon seit über 20 Jahren. Und ja, mal gute Phasen, mal stabile Phasen, wo ich clean war, oder dann auch Phasen, wo ich total abgestürzt bin am Frankfurter Bahnhofsviertel. Da war eigentlich so ziemlich alles dabei.
Schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Hey, what's up everybody? Ich bin der Dan. Ich bin der Ehemann von Alina. Und bei mir ist ebenso, ich habe eine Suchterkrankung. Das hat sich schon, also seitdem ich 12 bin, habe ich das erste Mal Kontakt gehabt mit Substanzen und das hat sich mein Leben lang durchgezogen. Jetzt derzeit werde ich substituiert, weil ich lange Zeit auch auf Heroin war, auch auf Crack und bin auch hier im Frankfurter Bahnhofsviertel abgestürzt. Und aber ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich finde solche Projekte sehr wichtig, auch sehr spannend und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es sowas zu meiner Zeit auch gegeben hätte. Darum bin ich umso glücklicher und dankbarer, dass ich auch ein Teil von sowas
bin. Ich freue mich übelst, dass ihr da seid, weil übrigens Leute, ihr hört gerade, wir reden heute darüber, wie es ist, Heroin zu nehmen und über Abhängigkeit. Und meine ganze Geschichte, wie sich mein Interesse überhaupt gebildet hat, ist, dass ich 2021 die Kinder vom Bahnhof Zoo geguckt habe. Und diese Serie hat mich so fasziniert, ist vielleicht das falsche Wort, aber hat sehr mein Interesse geweckt. Und genau deswegen entsteht auch dieser Podcast. Und ich freue mich halt übelst, mit euch darüber zu sprechen. Weil wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das sind Kinder gewesen. Die waren 12, 13, haben Heroin konsumiert, waren am Bahnhof Zoo in Berlin in der Szene unterwegs, standen auf dem Babystrich, um Geld zu verdienen für das Heroin. Und ja, mir ist aufgefallen, dass halt viel zu wenig dieses Thema angesprochen wird in unserer Gesellschaft. Menschen, die Heroin nehmen oder generell Drogen mit einem Auge angeguckt werden, was ich persönlich falsch finde, weil das ist halt immer noch eine Erkrankung. Genau, deswegen freue ich mich jetzt, eure Geschichte zu hören. Und vielleicht, Alina, magst du mal erzählen direkt, wie hat das alles bei dir angefangen? Welche Substanz war deine allererste Droge? Und wie bist du zum Bahnhofsviertel in Frankfurt gekommen?
Also Drogen habe ich angefangen, also illegale Drogen mit 16. Also ich habe mit Zigaretten angefangen, da war ich 14. Und dann hat sich das so ein Jahr durchgezogen. So 14, 15 war immer wieder am Wochenende mal Alkohol wirklich so ein Thema bei uns. Und so die ersten Rauschzustände hatte ich mit Alkohol. Ja, mit 16 kam dann schon Drogen. Also zunächst habe ich mit Ecstasy angefangen. Ja, das blieb auch zunächst so eher bei den Wochenenden. Also das war bei mir so ein schleichender Prozess gewesen, sondern das ich habe das auch eher so in meinem Umfeld gesehen. Also meine damalige beste Freundin hatte einen Freund, die haben öfter Ecstasy konsumiert. Und also ich kannte das schon. Also das war jetzt nichts, was mir so befremdlich war. Also ich kannte das so von Erzählungen. Und ich habe sie auch immer gesehen, also sie hatte noch halbwegs ihr Leben schon im Griff. Also sie hatte zwar schon Probleme gehabt, auch im Elternhaus, Aber es war jetzt nicht irgendwie jemand, der 30 Jahre am Bahnhof Heroin spritzt. So. Also ich habe da nicht wirklich eine Gefahr erkannt. Ja, dann war das wirklich so, dass wir so ein Jahr Speed konsumiert haben, also Amphetamine, und Ecstasy war auch immer wieder dabei. Das ging dann ungefähr so ein Jahr, so bis 17. Und dann fing es an mit Kokain und mit Heroin. Ich glaube, genau, da war ich, nee, da war ich noch 17. Da haben wir noch zuvor mit Opium angefangen. Also ich habe zuerst Opium konsumiert. Über Opium bin ich dann zu Heroin gekommen. Ich habe das geraucht. Also ich habe gesehen, dass ein Freund, oder der hat das immer in seinem Keller konsumiert. Und ich habe das selten in meinem Leben gesehen, Opium. Also ich habe schon Leute gekannt, die auch gekifft haben. Also normalerweise ist ja immer so, dass man mit Kiffen anfängt. So war das bei mir nicht. Also ich bin direkt über Ecstasy in die Drogen reingerutscht, über Ecstasy und Speed. Ich hatte aber auch Phasen gehabt, wo ich dann auch Cannabis geraucht habe, aber das war immer so beiläufig. So, also eher so zum Runterkommen. Genau, und dann waren wir da in diesem Keller. Dann hat ein Freund von mir, der hat da Opium geraucht. Und also mir war schon klar, dass das so ähnlich ist wie Heroin. Ich kannte die Wirkung zwar nicht, also ich habe davor auch nie Heroin genommen. Also ja, wenn man das so hört, man hat schon einen gewissen Respekt davor. Also es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt gar nicht gekannt habe. Schon so diese Bilder im Kopf gehabt, dass man so hat. So wenn man so an Heroin denkt, dann stellt man sich so Menschen vor, die, ja, die ihr Leben irgendwie nicht mehr im Griff haben oder total abstürzen, körperlich entzügig sind oder Beschaffungskriminalität machen. Ja, also ich habe da schon so einen gewissen Respekt, aber ich habe dann so meinen Kumpel gesehen. Also es war jetzt auch nicht irgendjemand, der, wie soll ich sagen, er sah nicht so aus wie so ein Junkie oder so, ne? Der, ja, der blickte ganz normal auf mich. Also wie immer eigentlich, nur dass der ein bisschen gechillter so unterwegs war. Und dann habe ich gedacht, okay, so schlimm kann es jetzt auch nicht sein, sonst wäre es ja bei ihm auch so. Ja, so gerade wenn man so jung ist, unterschätzt man die Gefahr, denke ich, ne? Also man
Man
kann.
guckt halt voll mit so einer rosaroten Brille auf die ganze Welt und alles ist irgendwie interessant und aufregend und dann macht man sich gar keine Gedanken, oder?
Gar nicht. Man weiß nicht mal, was so in ein paar Tagen ist. Ist sehr, sehr kurzsichtig. Die größte Gefahr, glaube ich, weil man das auch gar nicht so einschätzen kann, wie gefährlich das ist. Dann hat er mir das angeboten. Die Neugier hat dann doch gesiegt, ne? Also ich habe dann irgendwie so gedacht, ja, so wenn ich jetzt einmal das probiere, da wird schon jetzt irgendwie nichts passieren oder ja, ich nehme es ja nur einmal, so, ne? Und ich muss sagen, ich war ja davor schon auch Drogen gewohnt. Also ich habe ja davor auch schon sehr exzessiv konsumiert, also Amphetamine. Deswegen habe ich gedacht, okay, das wird schon jetzt nicht so schlimm werden. Ja, was total dämlich ist, weil das war schon der Einstieg in die Opiate so gesehen. Ja.
Absolut. Und wie war das dann, als du das allererste Mal Heroin konsumiert hast?
Also ich habe dann, glaube ich, kurze Zeit später dann auch mit Nasen angefangen. Das blieb aber nicht lange dabei. Also ich bin dann ein paar Monate später intravenös angefangen zu konsumieren. Ich habe in Bayern gewohnt damals. Also ich bin zwar gebürtig aus Frankfurt, aber bin in Bayern aufgewachsen. Und in Bayern sind die Drogen sehr, sehr teuer. Ja, ich wollte dann auch irgendwann mehr für mein Geld haben oder diesen Rausch haben, was die anderen auch haben. Ich wollte auch irgendwo diesen Level erreichen, wo die anderen sind, weil ich habe das immer so gesehen, dass die immer schneller dicht waren. Die waren schon eher in diesem Zustand, wo ich auch hin wollte, hatte ich dann den Entschluss, dass ich auch meinen ersten Schuss haben möchte. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass mir irgendjemand eingeredet hat oder so. Ja,
Hast
also
du selber entschieden?
Irgendwo schon. Also ich schon so gezwungen von der Sucht. Also ich war ja schon irgendwo körperlich auch abhängig. Aber es war jetzt nicht so, dass eine dritte Person irgendwie zu mir gesagt hat, irgendwie komm, probiert es doch mal oder macht es mal. Ich denke, die Leute hätten das auch akzeptiert, so wenn ich weiterhin Nase gezogen hätte. Ja, also der Impuls kam schon so von meiner Richtung. Aber ich war auch sehr jung, ja, also ich war 17 und man unterschätzt auch vieles oder will das gar nicht so wahrhaben. Man lebt wirklich nur so für diesen Moment. Und was so in ein paar Tagen ist, ist, man denkt gar nicht so dran. Oder man denkt irgendwie so, ach, ich krieg das schon irgendwie hin. Oder ja, so schlimm wie XY geht es mir ja gar nicht, ja. Also
Man verharmlost das. Würdest du das bestätigen? Das ist,
total.
ich finde das
Also.
auch so spannend, wie du das erzählst. Es fängt ja halt dann irgendwann an und dann nimmt die Sucht einen immer mehr und mehr ein. Und du denkst ja gar nicht mehr richtig so mit deinem eigenen Kopf, sondern du hast halt immer noch diese kleine Stimme, die so in der rechten Ecke sitzt und die ganze Zeit sagst so, ja, die Droge, die Droge, die Droge. Und das ist halt, finde ich, super, super spannend, dass das halt auch so jung passiert und dass man dann halt, ja, sag ich mal, schneller an die Nadel kommt, als man denkt.
Das ist es. Also früher wäre das auch so undenkbar gewesen für mich zu spritzen. Ja, also das war ganz, ganz weit weg von mir entfernt. Mit solchen Leuten wollte ich auch nichts zu tun haben. Also jetzt nicht irgendwie so abwertend gemeint, aber es war einfach nicht die Kreise, in der ich mich so bewegt habe. Aber das kommt so schnell. Ja, also man erkennt es auch gar nicht, wie schnell dieser Prozess in einem stattfindet.
Toll. Und wie bist du dann nach Frankfurt gekommen?
Bin dann immer ziemlich weit abgestürzt. Also ich hatte dann auch einen damaligen Freund gehabt. Also ich war in einer Beziehung.
Hat
Da
die
war dann,
Ex-Beziehungsperson hat die auch konsumiert?
also war noch mehr auf Heroin als ich. Also ich habe zwar auch schon konsumiert, aber der war einfach halt mehr abgerutscht. Dann war ich mit ihm zusammen und ja, dann war das so, dass wir dann irgendwann beide eine Überdosis hatten. Er ist dann verstorben, also der hat auch viel Benzos, er hat noch ein bisschen was getrunken an dem Abend. Ja, dann haben wir Heroin konsumiert. Ich hatte dann auch eine Überdosis, also er auch. Irgendjemand hat dann einen Krankenwagen gerufen. Wir sind dann auch ins Krankenhaus gekommen, also ich bin dann irgendwann im Krankenhaus zu mir gekommen. Ja, und im Krankenhaus habe ich dann erfahren, dass er verstorben ist. Dann war das so zu diesem Zeitpunkt, dass ich dann noch mehr abgerutscht bin nach seinem Tod. Also dann, das war wirklich wie so eine Abwärtsspirale. Dann kam auch schon Beschaffungskriminalität und dann war das irgendwann so, dass mich dann ja meine Straftaten eingeholt haben. Also ich habe dann irgendwann Gerichtsverhandlungen gehabt, dass ich halt irgendwas machen musste. Ja, ich so wie damals hätte es gar nicht weitergehen können, weil ich wäre irgendwann in den Knast gekommen. Das war ziemlich eng bei mir und ich war ja auch in Bayern, also die Strafen sind da auch viel härter und dann bin ich zu einer Beratungsstelle gegangen beim Gesundheitsamt und dann habe ich denen mein Problem erzählt, dass ich drogenabhängig bin, ja, dass ich laufende Prozesse habe, dass ich da was ändern muss, dass ich auch auf eine Therapie möchte. Die haben mir dort dann geholfen, also die Sozialarbeiter, die haben mir dann eine Therapie ausgesucht. Für die habe ich dann eine Kostenzusage beantragt. Die habe ich dann auch bekommen. Und die war in Frankfurt. Und das war auch so. Ich habe mich dann auch hier bei einer Schule angemeldet in Frankfurt, weil ich hatte auch keinen Schulabschluss. Ich bin nach der 8. Klasse rausgeflogen. Ja, und da die Schule auch in Frankfurt war, haben wir eine Therapie dann ausgesucht, die in Frankfurt ist. Und Frankfurt war ja sowieso meine Geburtsstadt. Also ich bin ja so die ersten Jahre auch hier aufgewachsen. Ja, und genau, dann bin ich nach Frankfurt gekommen.
Und erstmal danke, dass du offen erzählst, weil auch mit dem Tod deines Ex-Partners, es ist ja irgendwie schon ein harter Brocken. Ich musste auch gerade echt schlucken, weil das ist echt krass. Auch super emotional und auch wenn jetzt, keine Ahnung, Man hört das ja immer so, ich weiß nicht, ob ihr das mit, in Amerika ist ja gerade voll die Opiatkrise und man sagt, dass alle 10 Minuten eine Person an einer Überdosis stirbt in den USA und das ist halt super krass und dann ist es so, ja, schon wieder ist jemand durch Heroin zum Beispiel gestorben und es ist so, nein, es ist nicht schon wieder passiert, also ja, aber es ist halt einfach auch ein Mensch, der gestorben ist, der Freunde hatte, Menschen, die wichtig waren und deswegen danke, dass du das so offen erzählst. Aber wir sind jetzt angekommen in Frankfurt. So, und Dan, da würde ich dich gerne fragen, wie bist du dann auf Alina gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie sieht deine Geschichte aus? Wann hast du angefangen zu konsumieren?
Also angefangen habe ich mit 12. Ja, ich weiß, das ist sehr jung, aber das war halt nun mal so. Mit 14 war es dann so, dass ich dann täglich gekifft habe, von morgens bis abends. Und ebenfalls mit 14 kamen andere Substanzen rein. Und das hat sich durch meine Jugend so gezogen, bis ich dann Anfang 20 dann wirklich extrem abgerutscht bin, weil ich meine Arbeit nicht mehr halten konnte durch meinen exzessiven Art zu konsumieren. Und dann bin ich auch kriminell geworden. Ja, und ich habe dann 4 Jahre lang meinen Konsum, meinen Lebensunterhalt, alles nur durch Kriminalität über Wasser halten können. Und ich weiß dann auch noch, weil es ja auch um Age geht, ne? Ich weiß noch das erste Mal in meinem Leben, als ich Age bekommen habe,
Vielleicht
dass.
kurz zur Info für alle Leute, die gerade zuhören, Age ist Heroin.
Ja,
Ja,
genau.
genau.
Vorher war es so gewesen, dass es meinen Weg einfach nicht gekreuzt hat. Ich bin sicher, hätte ich es mit 16 vor meiner Nase gehabt, dann hätte ich es auch mit 16 gerupt. Da bin ich ganz sicher, weil ich damals alles genommen habe, was mir in die Quere kam. Die Sache ist, ich war damals sehr in der Feierszene unterwegs, also in der Elektroszene. Und dadurch hat sich das noch mit dem Age wieder so ein bisschen nach hinten geschoben. Es kam wieder in mein Leben, als ich dann auf Therapie gekommen bin und ich erstmal die Alina da kennengelernt habe. Also ich war zuerst in Haft, ja, wegen meiner Kriminalität. Da war ich habe 28 Monate bekommen, konnte aber glücklicherweise nach einem Jahr auf Therapie gehen. Ja, und ich wollte auch raus aus dieser Szene. Ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte keine Kraft mehr. Diese Kriminalität, dieses Lifestyle, ich war manchmal 5 Tage wach, dann einen Tag gepennt, dann wieder 7 Tage wach, 3 Tage gepennt. Und das habe ich jahrelang so gelebt, ja. Und ich war so ausgelaugt, habe es aber nicht alleine hingekriegt, auszusteigen aus der Szene. Ich war so vertieft da drin. Ja, und dann war Haft eigentlich ganz gut für meine damalige Zeit, weil ich bin dann weggekommen von der Szene, weggekommen von den Leuten und so und konnte dann mich neu sortieren, ja. Und dann habe ich die Alina kennengelernt auf Therapie. Und was mir auch an ihr so gut gefallen hat, ist, dass wir beide nichts konnten, wir wollten nicht mehr konsumieren, wir wollten das hinter uns lassen, ne? Und nach der Therapie, also wir sind dann zusammengekommen in Therapie, dann waren wir danach in ein betreutes Wohnen. Das ist wie so ein WG, aber da sind halt Therapeuten und so. Und danach, nach etwa einem Jahr, sind wir dann in die Wohnung gezogen, wo wir jetzt sind. Ja, und es lief auch eigentlich alles gut. Ich hatte einen guten Job gehabt, es war auch gut bezahlt. Sie hat dann ihr Abschluss nachgeholt, hat dann auch eine Ausbildung angefangen. Also es lief eigentlich alles. Aber ja, ich muss auch dazu sagen, wir haben vorher immer konsumiert, unser Leben lang, ne? Und wenn du dieses Leben lebst, das ist immer voll mit Action. Man weiß nie, was der nächste Tag bringt und so, ne? Und plötzlich hatten wir das nicht mehr. Und wir haben ja so in Anführungsstrichen ein normales, situiert, gut situiertes Leben gehabt. Und dann kam aber auf einmal so eine Leere, ja, weil wir einfach nicht wussten, dass wir halt aktiv was machen müssen, um glücklich zu sein. Ja, also ich dachte, ich arbeite, sie arbeitet, wir sind sauber, das reicht. Aber nein, so ist es nicht. Ne? Vor allem, wenn du so eine Suchterkrankung hast. Ja, dann bin ich auf der Arbeit überfallen worden, also so richtig heftig mit, ja, mit Knarre, mit gefesselt, mit auf die Fresse gehauen. Also es war richtig hardcore. Und dann hatte ich eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann irgendwann wieder angefangen habe, Drogen zu konsumieren. Ja, war dann auch im Spielo gewesen, habe unser ganzes Geld ausgegeben von Alina und mir, habe alles verfeiert und das habe ich monatelang gemacht. Und irgendwann hat sie ja dann auch gedacht, ey, was mache ich hier eigentlich? Ja, der Mann schmeißt hier uns, also geh konsumieren, sieht die ganze Zeit, schmeißt unser Geld aus dem Fenster und sie probiert alles aufrechtzuerhalten, was wir aufgebaut haben, aber irgendwann hat sie auch gedacht, leck mich am Arsch, ne?
Alina,
Und so.
wie hast du dich gefühlt in der Situation?
Ja, so hoffnungslos irgendwie. Ich war auch sehr sauer. Also ich war wirklich sehr wütend zunächst. Ich habe ja auch zuerst auch gar nicht so gewusst, was er hat. Also ich wusste zwar schon, dass er überfallen worden ist, aber ich wusste nicht, dass es eine posttraumatische Belastungsstörung war. Also das hat erst der Therapeut ja später dann festgestellt. Sein Handy war aus, er ist dann ein paar Tage nicht nach Hause gekommen. Also zunächst habe ich mir auch Sorgen gemacht. Ja, dann habe ich gesehen, dass auf dem Konto das ganze Geld immer abgehoben worden ist. Ja, dann kam er dann auch irgendwann nach Hause. Dann habe ich schon gewusst, was los ist. Oder er hat mir das dann auch erzählt. Ja, und dann ging das so wirklich so 2 Monate. Und dann hat er es wieder gemacht. Und dann im dritten Monat hat er es schon wieder gemacht. Ich habe dann irgendwann wirklich auch keine Kraft mehr so gehabt. Ja, weil ich bin ja dann auch noch arbeiten gegangen, ja, und dann habe ich ja auch gedacht, für was mache ich das so? Also, ich habe auch meinen Arsch aufgerissen für dieses Leben. Ich habe auch gekämpft, ja, dass wir so ein Leben haben. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Und dann habe ich gesehen, dass auf der anderen Seite jemand ist, dem es überhaupt nichts wert ist, so. Ja, und ich habe ja auch eine Suchterkrankung. Für mich war es auch ziemlich schwer, damit irgendwie umzugehen. Ja, und im vierten Monat hat das schon wieder gemacht. Ja, und dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich an dem Tag habe ich zufälligerweise eine Freundin getroffen, die ich aus Bayern gekannt habe. Die hatte auch ein Drogenproblem und sie hatte was dabei gehabt an dem Tag. Ja, ich habe dann auch direkt zu ihr gesagt, ja, komm, dann lass mal was zusammen machen. Oder ich war halt sofort dabei. Ja, normalerweise, wenn das alles nicht passiert wäre, dann wäre ich auch weitergegangen oder hätte Nein gesagt. Ja, das ist auch schwierig, wenn beide suchtkrank sind.
Ich finde es irgendwie super krass, dass ihr, ja, wie du das auch gerade Alina am Anfang noch beschrieben hast, dass man gute Phasen hat, wenn man schlechte Phasen, dann kommt der Moment, wo es euch beiden besser geht und dann passiert wieder ein Schicksalsschlag bei dir, Dan, der sich dann auch auf Alina auswirkt, auf euch zusammen und das ist halt so krass und das ist eben genau das, also man ist oft nicht selbst dafür verantwortlich, einfach weil man das ja nicht beeinflussen kann, ob man jetzt ausgeraubt wird, danach eine posttraumatische Belastungsstörung hat und sich dann wieder in die Drogen verliert. Das kann natürlich passieren und das ist halt echt krass natürlich. Und was mich jetzt interessieren würde, ihr habt dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt dann beide wieder konsumiert.
Ja.
Und wann war dann der, in welchem Jahr befinden wir uns gerade? Das würde mich auch mal interessieren. Wo sind wir gerade zeitlich, in welchem Jahr?
War der Überfall und 2014 fing das dann so langsam Schritt für Schritt an. Und dann war halt die Sache, ne, dass direkt da, wo die Alina dann mit ihr Freundin angefangen hat, ist sie auch direkt wieder reingerutscht, ne, also reingerutscht, so direkt volle Kanne rein. Und dadurch war auch immer Age hier zu Hause bei uns gewesen, ne? Und vorher hat mich das nicht so interessiert, weil ich wusste, sie war auf Heroin, ich war damals so auf Speed und Ecstasy und alles, ne? Und unsere Süchte nach verschiedenen Drogen kamen uns nie in die Quere, ne? Aber ich glaube, nach diesem Überfall und nach dieser Belastung, posttraumatische Belastungsstörung, da hat das Age noch mal ganz anders auf mich auf einmal gewirkt, ne? Und ich habe auf einmal so Gefallen daran gefunden, so dass wir beide dann langsam auf dieses Age wieder waren. Und dann ist das absolut Schlimmste passiert. Wir haben beide für uns Crack gemeinsam entdeckt hier in Frankfurt, ja. Und die Kombination von unseren Heroinsucht in Zusammenhang mit Crack war unser absoluter Untergang. Ich hätte früher niemals gedacht, in meinem Leben nicht, dass ich wieder so abstützen könnte wie vor meiner Haftzeit damals, ne? Aber es kam noch krasser. Boah, das war so eine heftige Zeit. Wenn du hier im Frankfurter Bahnhofsviertel, wenn du da landest und da ein Teil davon wirst, dann weißt du, okay, du bist wirklich ganz unten angekommen.
Wenn du magst, mich würde das auf jeden Fall sehr freuen. Kannst du es gerne gleich mal erzählen, wie das genau war? Aber ich würde euch vorher noch einmal kurz was fragen,
Ja.
weil vielleicht kennt ihr das von TikTok. Da wird sich meiner Meinung nach ein bisschen lustig drüber gemacht. Aber es ist eigentlich total kritisch zu betrachten. Man sagt ja oft so, ja, ich war am Wochenende in Frankfurt am Bahnhofsviertel und bin nie wieder nach Hause gekommen. Weil man dann halt hängen geblieben ist. Das ist total dumm, finde ich, weil es ist halt eine Szene in Deutschland, die man kennt, die ist jedem bekannt und man weiß, dass da sehr viel Drogen konsumiert werden und das ist halt echt problematisch ist. Und dass man sich dann darüber lustig macht, dass man am Wochenende dann einmal in Frankfurt war am Bahnhof und dann nie wieder zurück nach Hause kommt, ist, finde ich, halt bisschen dämlich, aber ihr seid auch da gelandet. Und Dan, erzähl mal, was war dann euer, in Anführungszeichen, großer Untergang?
Ja, wir sind dann beide wieder kriminell geworden. Also ich habe dann auch eh meinen Job verloren. Sie hat dann ihre Ausbildung verloren. Ja, wir waren einfach ein richtig gutes Team. Ja, kriminell waren wir ein sehr gutes Team. Und dadurch, dass wir viel Geld gemacht haben am Tag, war auch unser Konsum dementsprechend hoch. Ja, und ich weiß noch ganz am Anfang, wenn ich so im Bahnhofsviertel gesehen habe, die Leute, habe ich gedacht, boah, Alter, wer hier landet, das ist wirklich Game Over. Nee, hier bist du, das ist Endstation. Ja, und kurze Zeit später waren wir selber dort gelandet, ne? Und ne, man hat so viel gesehen, ja, wie Leute, die eine Überdosis haben, werden noch ausgeraubt. Diese Kriminalität und diese aggressive Stimmung, das ist Hardcore, das ist die Realität, wie es da abgeht, ja. Und es ist wirklich heftig. Und wir haben viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, die sind auch nur mal Frankfurt gekommen, weil Frankfurt halt. Man kennt das aus Internet, man kennt das so und die wollten auch nur mal sehen, wie es ist. Und ja, 20 Jahre später sind die immer noch hier. Ne, die sind
Ja.
nicht rausgekommen.
Ja, kommen aus eigener Kraft auch nicht mehr da raus. Es ist wirklich wie so Treibsand.
Das
Ja.
ist voll das gute Bild, Treibsand. Weil klar, man entscheidet sich ja bewusst am Anfang, Drogen zu nehmen, aber dass es eine Downward-Spirale ist, ein Treibsand, was sich immer mehr weiterzieht und dass man halt auch einfach krank ist, weil es einfach eine Krankheit ist, suchtkrank zu sein, so schwierig. Und das müssen Menschen verstehen, die nichts damit zu tun haben, um irgendwie nachempfinden zu können und nicht irgendwie darüber zu lästern oder zu urteilen, weil man ist krank. Man denkt ja, das ist mir auch bewusst geworden in der Serie, die ich geschaut habe, man denkt nur, wie bekomme ich den nächsten Schuss? Wie komme ich wieder an die nächste Droge? Weil, und dass man dann immer natürlich so bis zum nächsten Tag lebt, guckt, okay, wann bekomme ich wieder neues Age? Wann kriege ich neues Crack? Keine Ahnung, so. Es ist ja wirklich einfach wie eine Dominokette, die nie aufhört. Aber irgendwann hat sie aufgehört bei euch.
Ja, also es war zumindest so gewesen, dass wir uns professionelle Hilfe gesucht haben, sprich durch Substitution.
Nee, also genau, weil der Dan hat ja nicht gespritzt, ne? Also der Dan hat immer nasal konsumiert, also durch die Nase. Und Crack haben wir eigentlich immer geraucht. Also das war immer, es gibt auch andere Leute, die spritzen sich das. Und ich habe zwar Heroin immer gespritzt. Genau, und so haben wir dann immer konsumiert. Und wir sind ja davor schon aus mehreren Substitutionseinrichtungen schon rausgeflogen, der Dan und ich, ne? Also, oder wir sind dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Ja, das hat sich wie so ein roter Faden gezogen. Und dann war das so, dass wir bei der Substitutionseinrichtung, wo wir heute sind, aufgenommen worden sind. Und der behandelnde Arzt hat dann zu mir gesagt, ja, weil ich in der Vergangenheit schon von anderen Substitutionseinrichtungen rausgeschmissen worden bin oder ja, das nicht durchgezogen habe, hat er bei mir keine Erfolgsaussichten im Methadonprogramm gesehen. Ja, er hat gesagt, okay, das würde bei mir wahrscheinlich nichts bringen. Deswegen hat er gesagt, okay, vielleicht ist es doch besser, wenn ich ins Diamorphin-Programm gehe. Und dann war das so, dass ich dann, wie der Dan schon gesagt hat, über die Feiertage aufgenommen worden bin. Ich bin ja am 21. Dezember dort aufgenommen worden. Zunächst hat der Arzt auch.
In welchem Jahr?
2017. Ja.
Genau. Naja, dann, der hat zwar auch den Antrag mit mir gestellt, also es muss ja noch bei der Krankenkasse bewilligt werden. Das hat auch sehr strenge Kriterien, also man muss, glaube ich, 10 Jahre konsumiert haben oder
Ja,
5 Jahre.
also vielleicht auch einfach einmal, also erstmal super interessant, dass ihr dann unterschiedliche Substitutionsprogramme habt. Da würde ich gleich auch nochmal dich weitererzählen lassen. Aber kurz für euch Leute, die gerade zuhören. Diamorphin ist ein Substitut für eine Heroinabhängigkeit. Und zwar ist so Diamorphin nichts anderes als reines Heroin. Also das Opiat selbst, also einfach Heroin, so wie es in der cleansten Formel geht. Weil Straßenheroin ist gestreckt mit Koks, mit Teer, mit weiß ich nicht, was es alles gibt für Streckungsmittel. Und Diamorphin ist reines Heroin. Und das wird angewendet bei schwerstabhängigen Leuten. Und da gibt es bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, wie zum Beispiel, dass man aus vorherigen Behandlungen, die muss man abgebrochen haben, mindestens 2 Stück. Man muss mindestens 5 Jahre heroinabhängig gewesen sein, man muss intravenös konsumiert haben und so weiter. Es gibt einige Kriterien, man muss das 23. Lebensjahr vollendet haben und so weiter und so fort. Und Diamorphin ist eine Ultima Ratio Entscheidung, das heißt, es ist das letzte Mittel zur Wahl. Und deswegen kriegt das auch nicht jeder abhängige Mensch, weil Diamorphin ist halt einfach reines Heroin. Es ist jetzt nicht, dass man sich so denkt, okay, na, das hilft mir jetzt bis zum geht nicht mehr und nach 2 Mal bin ich clean, sondern nein, es ist ein langer Prozess und es bringt die Menschen wieder auf einen Weg, damit man funktioniert und dass man wieder eingegliedert wird in die Gesellschaft. Genau, das kurze Exkurs zur Diamorphinbehandlung. Alina, erzähl weiter.
Genau, und zunächst war das ja auch so, dass der Arzt mich auch da angemeldet hat. Und wie gesagt, dann kamen ja die Feiertage dazwischen. Weihnachten war da, Silvester war da. Und es braucht schon ein paar Wochen, bis die Krankenkasse schon das Okay gibt. Ja, und in der Zwischenzeit hat der Arzt mich dann aber ins Polamidon-Programm reingemacht, wo der Dan auch ist. Und dann war das so, dass ich in dieser Zeit, also bis ich dann halt gewartet habe, bis die Krankenkasse das bewilligt, da war das so, dass ich aber viel mehr Kokain dann konsumiert habe. Also ich hatte dann eher so eine Suchtverlagerung auf Crack, weil das Heroin hatte ich dann irgendwie durch das Polamidon, war der Suchtdruck irgendwie schon gestillt bei mir. Und ich habe dann gesehen, wie sich dann so meine Sucht verlagert hat auf das Weiße. Ja, und dann war das irgendwann so, dass der Arzt zu mir dann gesagt hat, ja, also wir sehen, dass Sie viel mehr Probleme haben mit Kokain. Also die Rückfälle mit Braunes werden halt immer seltener. Aber er hat dann gesagt, dann, ah ja, dann wird es auch keinen Sinn machen, denn Kokain kann man ja nicht substituieren. Also das wird ja nicht angeboten. Wenn es jetzt so wäre, dass ich trotzdem noch sehr viel beigebraucht mit Heroin hätte, dann hätte er mich, glaube ich, auch im Diamorphin-Programm auch drin gelassen. Und dann hat er gesagt, okay, dann brauchen wir andere Behandlungsmöglichkeiten. Und dann war das so, dann im Polamidon-Programm auch geblieben bin. Und dann hatten wir, glaube ich, über ein Jahr noch beigebraucht mit Kokain und
Ja,
auch
ich glaube noch
nicht.
bis 2019 war es dann so, ja, weil wir kein Heroin mehr gebraucht haben, weil das ja gestillt wurde durch das Polamidon, hat sich, wie die Aline schon gesagt hat, unsere Sucht extrem auf das Weiße verlagert. Das Geld, was wir vorher gemacht haben für Heroin, haben wir jetzt für die Steine ausgegeben, ja, und das war dann auch eine extrem heftige Zeit. Ne, weil wir haben dann noch mehr Steine geraucht, noch mehr Crack, wir waren noch durchgepeitschter, noch mehr Bahnhof. Also es war wirklich eine harte Zeit, ja.
Und
Und
nebenbei noch die Substitutionsbehandlung.
ja, richtig.
Was? Weil das soll ja eigentlich helfen. Also natürlich, Beikonsum ist halt immer super gefährlich und deswegen verstehe ich auch, dass Alina du dann nicht ins Diamorphin-Programm gekommen bist, weil beim Diamorphin-Programm Beikonsum mit anderen Medikamenten und weiß ich nicht noch was zu bekommen, ist dann eigentlich schon so, ciao.
Schwierig, ja.
Also das funktioniert nicht so. Das ist
Ja.
also eine logische Sache. Reines Heroin und dann noch Medikamente und dann noch weitere Drogen ist ja
Das
logisch,
ist
dass der
es
Arzt
halt.
abgeraten hat. Aber ich finde es krass, dass ihr halt weiter konsumiert habt, aber gleichzeitig in dieser Substitutionsbehandlung war. Wann kam das denn? Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ihr heute steht, aber Kamt ihr irgendwann an den Punkt, wo ihr dann gesagt habt, okay, stopp,
Ja,
das
es
geht
kann.
nicht mehr. Wir, entweder wir machen das jetzt weiter, so wie wir das gemacht haben, bleiben im Bahnhofsviertel und lassen uns einfach treiben mit dem Leben und gucken, was passiert. Oder wir sagen jetzt aktiv nein und fangen an, die Substitutionsbehandlung ernst zu nehmen und unser Leben wieder in den Griff zu bekommen. Wie war
Genau.
das bei euch?
Also bei mir war das auch so, dass ich auch wieder in die Kriminalität abgerutscht bin. Also ich hatte ja dann sehr viele Straftaten wieder gemacht und ich hatte schon so einen richterlichen Druck wieder. Ja, also ich musste da auch wieder was ändern, sonst wäre ich wirklich in den Knast gekommen. Bei mir war es auch ziemlich eng, ja, weil ich hatte schon sehr viele Bewährungen bekommen. Es war sowieso unklar, ob ich die nächste Bewährung bekomme oder nicht. Und ich hatte schon Justizdruck. Und dann kam auch der Punkt, wo der Dan nicht mehr wollte. Ja, also der hat einfach keinen Bock mehr gehabt auf dieses Leben, was wir geführt haben. Und unsere Sozialarbeiterin hat dann auch gesagt, ja, geh doch mal in eine Selbsthilfegruppe. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das hat uns dann schon gut getan. Ich habe dann auch Sport für mich entdeckt. Also der Dan und ich haben uns dann im Fitnessstudio angemeldet und wir haben in der Zeit sehr viel Sport gemacht. Wir sind zu diesen Selbsthilfegruppen gegangen und mit der Zeit wurden auch die Rückfälle immer weniger und weniger.
Ja, ich hatte
Also.
auch, anfangs habe ich gedacht, Entschuldigung, Baby, ja.
Ja.
Anfangs habe ich gedacht, wo die gesagt hat, so Selbsthilfegruppe, habe ich so irgendwie so ein falsches Bild gehabt, so diese, keine Ahnung, Sekte und hey, ich bin der Dan, hi Dan und so, ne, irgendwie, ich habe das so, aber ich habe gedacht, weißt du was, Alter, ich werde alles probieren, um von diesem Stein wegzukommen, ja, ich kann nicht mehr so leben, ja, ich war fertig. Die Polizei war uns auf den Fersen. Wir hatten so viel Justizdruck. Wir wussten, wenn wir noch einmal vor Gericht kommen, dann war's das. Ja, die Richterin hat schon bei Alina gesagt, wenn ich noch einen kleinen Furz von Ihnen höre, dann kommen Sie rein. Ja, und ich war schon mittlerweile wieder zweimal inhaftiert worden. Und ich hatte einfach, ich war fertig. Ich konnte nicht mehr. Ja, und da habe ich gedacht, weißt du was, wir probieren es. Mehr als, ich meine, wenn es uns nicht taugt, dann können wir immer noch sagen, Scheiß drauf.
Alles verloren,
Ja,
zugesehen.
und dann sind wir hingegangen und dann Schritt für Schritt haben wir gemerkt, okay, es tut uns gut, ja, weil anstatt, also die Abstände wurden immer größer, wo wir zum Bahnhofsviertel gegangen sind, auch unsere Rückfälle wurden immer, die Abstände wurden größer, bis wir irgendwann nach ein halbes Jahr gemerkt haben, ey, es geht uns eigentlich gut, ja, und ich würde jetzt so sagen, seit ungefähr so seit 2020, also seit etwa 3 Jahren, ist es so, dass wir schon ein stabiles Leben führen. Ja, wir sind weiterhin im Substitut, also wir werden weiterhin substituiert. Wir
Immer noch
haben
mit Polamidon?
ja immer noch mit Pola, haben auch Rückfälle. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind hier, das ist eine Suchterkrankung. Früher habe ich gesagt, das passiert nicht mehr und so, aber ich habe mich oder wir haben uns halt damit abgefunden. Es kann passieren. Das ist kein Freifahrtschein, ja, was ich mir gebe, aber ich weiß einfach, es kann passieren. Und wenn es passiert, dann muss man das aber auch abhaken, ja. Wir haben schon so viel aufgebaut, wir haben so viel wieder reingesteckt in unserem Leben, so dass ich will mir das nicht kaputt machen lassen von Rückfälle, ja. Und ich würde sagen, vielleicht so ein oder zweimal im Jahr haben wir einen Rückfall. Aber
Ja,
wenn,
wenn
dann.
überhaupt, also der letzte Rückfall war ja auch Februar.
Ja.
Also so stabil wie jetzt halt war es schon lange nicht mehr. Also ich denke, man muss sich wirklich auch immer an die guten Tage orientieren. Auch wenn
Ja.
man einen Rückschlag hatte, es bringt nichts, sich immer selber fertig zu machen oder irgendwie einzureden, dass man das sowieso nicht schafft. Ja, so. Lieber auf die Tage gucken, wo man stabil ist, wo man keinen Rückfall gemacht hat, sich dann irgendwie vielleicht wieder denn gesagt hat, ja, so, es ist eine Krankheit. Man weiß, es gibt sogar Leute, die werden nach 10 Jahren rückfällig. Also ich denke, wer so eine schwere Suchterkrankung hat, der kann nie irgendwie so für sich sagen, dass er nie wieder rückfällig werden kann. Also natürlich gibt es auch die Leute, die ja, die stabil sind, die wirklich dann nicht mehr rückfällig werden. Aber die meisten Leute brauchen wirklich mehrere Anläufe. Und das ist wirklich so kein Weltuntergang. Ich habe auch so gedacht, so ich würde es nie schaffen. Ja, ich muss das so für mich akzeptieren, dass ich nie wieder raus schaffe. Oder ja, man hat immer so viel Niederschläge und man fühlt sich schon irgendwie so hoffnungslos, ja, weil jedes Mal wieder neu aufzustehen, kostet auch viel Kraft. Aber mit der Zeit wird man immer stärker und stärker und mit der Zeit werden die Abstände auch immer größer und mit der Zeit baut man sich auch ein anderes Leben auf. Also man hat dann andere Interessen, man kann das schon drehen, aber man darf niemals so den Respekt davor verlieren, finde ich. Also man muss wirklich immer, also mir ist schon klar, ich habe eine Suchterkrankung, ja, ich auch. Ich habe irgendwo meine Grenzen, ja, also man darf da irgendwie nicht zu blauäugig an die Sache ran. Ja, aber ansonsten, was mir auch sehr viel Kraft gibt, ist die Aufklärungsarbeit, was wir machen, denn ich sehe, dass die Leute immer jünger und jünger werden.
Ja.
Also ich kriege so viele Nachrichten von jungen Leuten, die auf Tilidin abhängig sind. Das ist unglaublich. Also ich kriege Nachrichten von 14, 15-Jährigen, von Eltern. Mittlerweile bin ich so stabil, dass ich sogar anderen Leuten helfen kann oder andere Leute warnen kann. Aber ich sehe schon, dass das, ja, das ist auf jeden Fall die nächste Generation für Heroin. Ja, und viele rutschen so in diese Abhängigkeit und kommen da irgendwie nicht mehr raus oder haben Angst, zu den Eltern zu gehen oder zu sagen, ja, ich bin heroinabhängig, also oder auf Tilidin abhängig oder haben Angst, die Stigmatisierung von der Gesellschaft auch noch.
Genau, das ist auch der Punkt, warum wir das hier machen, um
Ja.
das halt eben aufzulösen. Aber auf eure Arbeit würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Was ich gerade einmal nochmal kurz reflektieren möchte, ich finde es ultra krass, wie so ein langer Prozess aussieht, wie ihr beide geschildert habt. Am Anfang ist man jung, man ist sorgenlos, man denkt nicht drüber nach, man ist blauäugig, man hat dieses Risiko nicht im Kopf, deswegen fängt man an. Man stürzt immer weiter ab, wird immer weiter in den Sand gezogen. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, okay, nee, ich pack das jetzt. Dann fällt man wieder rein. Und es ist immer und immer ein weiterer Prozess. Und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, stopp. Wir haben hier eine Verlagerung von dem Leben, was wir gerade fühlen möchten. Und dass da vielleicht auch manchmal Rückschläge, wenn man sich für das Leben entscheidet, dass man jetzt stabil sein möchte, dass man substituiert wird, dass man sich helfen lässt, dass wir das schaffen wollen. Dass man dann auch mal leidet, ist doch auch irgendwo ganz menschlich und normal. Da darf man sich nicht direkt dafür einmal so einen gegen den Kopf hauen und sagen, oh mein Gott, ich bin so schwach, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Sondern, Alina, wie du gesagt hast, stark bleiben und sagen, okay, das war jetzt ein Rückfall, aber morgen mache ich es wieder besser. Wenn man das für sich ja will, das ist ja für euch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will, dass es mir besser geht. Und denn du hast ganz am Anfang gesagt, dass als ihr, sag ich mal, die erste gute Phase hattet, wo ihr beide zusammen auf einem guten Level wart, dass ihr dann gemerkt habt, okay, irgendwas fehlt uns im Leben, dann habt ihr wieder zu den Drogen gegriffen. Obviously, habt ihr diesen Drang jetzt nicht mehr, sondern irgendwas gibt euch dieses Gefühl, diese Endorphine, die durch euren Körper schießen und das ersetzen, dass ihr wisst, okay, nee, ich kann auch anders glücklich sein, ich kann auch anders in Watte gepackt werden, ich hab ein anderes Lebensziel und welche Rolle spielt da eure Aufklärungsarbeit?
Eine Riesenrolle, eine sehr, sehr große Rolle. Weil vorher in diese Clean-Zeit, was wir hatten, da war es so gewesen, dass wir so unsere Vergangenheit und auch dieses Teil von uns so komplett ausgeblendet haben. Wir haben gedacht, das ist jetzt Vergangenheit und diese Person gibt's nicht mehr. Aber die Person gab es halt in uns. Ne? Und jetzt ist es so, wir haben jetzt eine sehr gesunde, wir sind immer noch verbunden mit dieser Person, die es früher gab, aber auf eine gesunde Art und Weise. Ne? Und wir haben immer noch mit dieser Thematik zu tun, aber wir haben auch mittlerweile auch eine Verantwortung auf eine Art. Ne? Also wir haben Leute, die uns gerne zugucken, so eine kleine Community Base, Menschen, die wir helfen. Und ich komme mir dann so vor, wenn ich einen Rückfall habe, dass ich auch die Leute enttäusche. Ne, ich weiß, dass letztendlich, wenn es soweit ist und ich einen Rückfall habe, dann ist es so. Ja, wir machen das auch klar auf. Also wir auf unsere YouTube-Channels sagen wir auch, Leute, wir hatten einen Rückfall. Wir sind da ganz straight, ne? Weil wir ganz authentisch und ehrlich zeigen möchten, was es bedeutet, mit einer Suchterkrankung zu leben. Ja, aber dass wir das jetzt so machen mit dieser Aufklärung und so, das gibt einfach so viel Kraft, so viel, ja, ist einfach eine schöne Sache, dass man das, was uns so viel Leid gebracht hat in unserem Leben, in das Leben von unserer Familie, von unseren Müttern und von unseren Mitmenschen, dass man das jetzt umdrehen kann und aus diesen Schlechten was Gutes machen kann. Ne, das ist auch etwas, was mir so viel Kraft gibt und was mich auch antreibt, so weiterzumachen.
Genau, also ich sehe es auch so wie der Dan. Also ich habe auch in den Zeiten, wo wir nach der Therapie clean waren, die Jahre vor dem Überfall, also bevor Dan überfallen worden ist, da war es auch bei mir so, dass ich mich als was ausgegeben habe, was ich gar nicht bin. Also ich habe mich dann auch immer geschämt zu sagen, ja, ich habe eine Drogenvergangenheit oder ich habe so auf der Arbeit das so quasi verschwiegen. Ich habe nicht, also es haben schon ein paar Leute schon gewusst, die so aus einem engeren Umfeld waren, aber so generell so vor der Gesellschaft oder vor den Nachbarn, es war mir immer so unangenehm. Ja, also ich habe mich dann schon geschämt für diesen Lebensabschnitt. Und dann war das aber so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nie so zu meiner Vergangenheit stehen kann. Ja, also es gibt viele Menschen, die seelische Erkrankungen haben. Also Sucht gehört ja auch zu den seelischen Erkrankungen. Und ja, viele haben vielleicht Depressionen oder Borderline, ja, also oder bipolare Störungen, ADS. Also viele Menschen kämpfen tagtäglich mit seelischen Erkrankungen. Und ja, eine Suchterkrankung geht auch sehr, sehr, sehr tief. Die meisten Sachen, die ich da damals gemacht habe, die habe ich ja wirklich nur für die Drogen gemacht, ne? Ja, und wenn die Drogen jetzt, wenn diese Suchterkrankung nicht wäre, dann wäre ich nicht irgendwie in einen Laden gegangen oder hätte was geklaut oder so, ne? Also mir ist schon klar, dass das die Beschaffungskriminalität ist.
Sucht ist ja so groß zu fassen, alleine wenn man
Ja.
zockt, das ist ja auch schon so eine Sucht.
Richtig.
Also das ist ja, also Sucht kann man so breit fassen und was ich halt gerade aus euren Antworten rausbekommen ist, dass ihr einfach eure Vergangenheit akzeptiert habt. Und dieser Mensch, ihr seid ja immer noch die gleiche Person, aber dieser Abschnitt, ihr habt diesen Abschnitt akzeptiert und könnt jetzt weitermachen, dass ihr so transparent damit umgeht, weil es ist die Wirklichkeit. Am Wochenende geht mindestens jeder zweite Jugendliche sich komplett besaufen. So, es ist einfach ein reales Thema. Und nur weil illegale Drogen im Spiel sind, heißt es nicht, dass es dann auf einmal so irgendwie so ein Tabuthema sein muss. Alina, du hast vorhin gesagt, dass ich wollte mal nur probieren, wie es ist, Heroin zu nehmen. Ja, also das ist ja schon direkt hier, bitteschön, du bleibst auch weiter dran. So, und deswegen finde ich es halt persönlich ultra wichtig, dass man halt darüber redet und dass vor allem Menschen, die halt Erfahrungen damit gemacht haben, darüber reden, weil nur ihr wisst, wie ihr euch gefühlt habt. Nur ihr könnt eure Geschichte so erzählen, wie sie wirklich war.
Also man kann auch mit Rückschlägen lernen oder gewisse Sachen anders machen. Oft ist es auch so ein Warnsignal, dass gerade vielleicht irgendwas nicht gerade richtig läuft oder man vielleicht doch genauer hinschauen sollte oder wieso bin ich jetzt rückfällig geworden? Also oft steckt auch schon mehr so dahinter. Ich glaube, man kann nie irgendwie so sagen, man darf nicht so überheblich sein. Ja, ich hatte ja auch so Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ich werde nie wieder rückfällig oder mir wird das nie wieder passieren. Ja, man darf das einfach nicht unterschätzen.
Voll verständlich.
Ja, ich finde es auch so gut und auch so wichtig, dass es heutzutage Möglichkeiten gibt, wie genau das, was wir hier gerade machen. Oder wie die Kanäle, was Aline und ich haben. Ja, Alinas Addiction, ihr Kanal, Dans Dosis, mein Kanal. Ja, ich habe auch gelernt, mein Leben lang habe ich eine Maske getragen. Mein Leben lang. Ja, immer, ich bin nicht süchtig, vor Familie ist alles gut, meine Arbeit darf das nicht wissen und, und. Wo ich dann diese Maske das erstmal runtergenommen habe und gesagt habe, ey, ich bin der Dan, ich habe eine Drogensuchterkrankung, das bin nun mal ich. Wo ich das gemacht habe, mir ging es so, so besser danach. Ja, weil ich einfach akzeptiert habe und auch der Welt gesagt habe, hier, ich habe dieses Problem, ich bin nicht perfekt. In der heutigen Zeit im Internet und alles wird alles so perfekt dargestellt und keiner hat Fehler und so. Und das ist so wichtig, dass man sich selber eingesteht, ey, ich habe nun mal diesen Problem, ne? Weil erst dann kannst du dir auch helfen lassen. Ne? Und ich finde es so schön, dass es immer mehr und mehr publik wird. Ne, dass die Leute verstehen, ey, das ist nicht einfach irgendein Junkie, sondern das ist ein Mensch, dem ist irgendwas passiert in seinem Leben und dieser Weg hat einfach dazu geführt, dass er drogensüchtig wurde und ein Junkie wurde. Ja, aber war kein Kind, der gesagt hat, ey, wenn ich erwachsen bin, werde ich drogensüchtig werden. Nee, sondern das ist ein Prozess und man muss einfach verstehen, wir als einzelne Menschen, so wie wir als Gesellschaft, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und deswegen dürfen wir über niemand urteilen, ja.
Period. Dieser Satz so, das ist kein Junkie, das ist ein Mensch. Und sein Weg hat ihn so geebnet, dass er halt eben zum Junkie geworden ist. Also das war gerade, finde ich, so der ausschlaggebende Punkt. Es ist immer noch ein fucking Mensch, über den man spricht. Ihr beide, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt.
Gerne.
Ich bin berührt, ich bin geschockt, ich bin unfassbar dankbar, dass ihr das erzählt habt. Und jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn ihr so zwei Sätze an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen richten könntet, was ihr noch loswerden möchtet, irgendwas, keine Ahnung, was euch auf dem Herzen liegt, was man noch so sagen kann, was man auf jeden Fall noch mitgeben sollte, damit das vorgebeugt wird. Was würdet ihr sagen? Vielleicht Alina, fang gerne an.
Erstmal auf die innere Stimme zuhören oder auf wenn da irgendwo so ein Warnsignal ist oder so, das wirklich ernst nehmen und sich da irgendwie nicht so einreden, ach, da passiert schon nichts. Nee, das ist ja, so tief im Innen weiß man auch, dass das nicht richtig ist oder dass das gefährlich ist für einen. Ja, und auf diese Stimme dann eher hören und auch generell sich einfach öffnen. Ich finde, wir alle haben Probleme und es ist immer wichtig, dass man vielleicht auch eine Bezugsperson hat, wo man da hingehen kann und Frust von der Seele reden kann. Auf jeden Fall nicht mit sich alleine ausmachen, weil das treibt einen dann noch mehr in die Abhängigkeit, finde ich.
Ich würde Eltern auf jeden Fall raten, also gib euren Kids das Gefühl, dass die zu euch kommen können. Ne, das ist so wichtig, dass auch ein Kind oder ein Jugendlicher zu seinen Mom geht und sagt, Mama, ich habe hier ein Problem und ich habe Angst oder so. Ja, ohne dass er Angst haben muss, jetzt Ärger zu bekommen. Natürlich wird die Mutter nicht sagen, ja, hast du gut gemacht, aber einfach, dass da so wirklich der Zugang halt da ist.
Und es gibt nichts, was man nicht beheben kann.
Voll. Ich finde es unfassbar wertvoll, was ihr gerade gesagt habt. Und ich glaube, Leute, die es gerade hier hören, vielleicht kennt ihr jemanden, wo ihr merkt, okay, diese Person hat ein Suchtproblem. Vielleicht spricht man die Person einfach mal an und sagt, ey, ich bin da, wenn du reden möchtest. Ich glaube, diese Sicherheit zu haben, hilft schon ziemlich dolle. Und wenn man auch selber merkt, okay, irgendwie rutsch ich gerade voll ab oder irgendwie ist Kiffen gerade voll das Ding bei mir, dann drüber nachdenken, woher kommt es, warum mache ich das, will ich das überhaupt, was versuche ich damit zu kompensieren und ehrlich zu sein zu sich selbst und auch zu anderen Leuten. Und ja, ihr beiden, danke, dass ihr die Geschichte erzählt habt. Es ist eure Geschichte, ihr seid Menschen und wir alle sind Menschen und das darf man nie vergessen, würde ich mal jetzt so zum Schluss
Ja.
sagen. Sehr, sehr schön, dass ihr da wart. Ich danke euch sehr.
Ja,
Gerne.
danke für die Einladung.
Dankeschön.
Salon 5.